Ich freue mich, hier zu sein. Und das ist die Dekade des Friedens, also da die ökumenische Dekade des Friedens. Und Stefan hat wirklich die Gebet von Francis von Assisi vorher zitiert. Und es klingt so, wenn das gesungen wird. Lord, make me an instrument of thy peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O divine master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born to eternal life. Ich konnte das nicht widerstehen, dieses Lied mit euch zu teilen, weil es einer von meinen Lieblingstexten, Lieder, und das hat von Stefan das gekickt in mir, und ich habe gedacht, ich spontan versuche das weiterzugeben. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein, und ich freue mich auch, dass neulich war Karen und Mike mit uns auf unserer Wochenende-Freizeit, und das war irgendwie eine tolle Austausch zwischen Gemeinden und Karen und Mike, und ich finde, das ist irgendwie ein schöner Fluss zwischen die beiden Gemeinden. Vor kurzem habe ich ein Foto von meinem Cousin bekommen, seine Enkelin, so in die Altersgruppe wie Lotte, hielt ein Maiskorb zum ersten Mal, das ist jetzt nicht ein Erstmaiskorb. Also sie hat es gehalten so in das Bild und ihre Augen waren ganz, ganz groß. Das erste Mal so ein Erstmaiskorb in der Hände zu halten und das Geschmack des süßen Mais, das konntest du lesen in ihren Augen. Sie war erstaunt, wie schön das war. Toll, eine tolle Geschmack. Ihre Augen leuchteten. Und es war ein wunderschönes Bild, und meine Cousin und ich, wir haben reflektiert, was die Vergangenheit war für uns als Kinder, Jugendliche, bei der Ernte, was Frisches zu essen. Da war manchmal Cornfeeds, also große, so picknickartig, wo man gesessen hat und Mais gegessen hat. Es war einfach schön. Man hat eine Freude an die Ernte. Das ist wirklich die Wahrheit. Und am Anfang Oktobers, vergangenen Monat, war die Erntedankfest, ob ihr das mitbekommen habt, war an dem Tag der Deutschen Einheit. Das war irgendwie beide Sachen zusammen. Und ich erinnere mich daran, wie die Osten und Westen wieder zusammenkamen. Ich war hier, ich habe das gesehen, meine Cousin, ein anderer, hat mir ein Stück von der Berlin-Mauer gegeben, weil er war in die Nähe von Berlin und hat was abgeklopft. Es war irgendwie ein Moment, die nicht zu, man kann sowas nicht wiedererleben. Aber was interessant war, nachher war eine gewisse Solidarität praktiziert. Ein Teil unserer Steuer wurde genommen, um gemeinschaftlich Solidarität direkt zu zeigen und zum Wiederaufbau zu helfen der Gebiete, die vernachlässigt gewesen waren. Und das geschah nicht unbedingt freiwillig, es war aus dem Steuer, aber es war richtig, eine praktische Art Solidarität zu zeigen. Und es ist interessant für mich, dass Paulus in unserem Text für heute, und das ist irgendwie ein Lieblingstext von mir, ich liebe diesen Text, er bringt zwei Elemente zusammen. Ein Bauern, der erntet was, und Solidarität, die die frühen Christen praktiziert haben. So, wir wollen lesen 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 6 bis 15. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gern gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheit geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gaben denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not in der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also nur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Wenn wir über die Situation der frühen Kirche nachdenken, dann war Jerusalem das Zentrum, von dem aus die gute Nachricht über Jesus ausging. Paulus war aktiv in der Verbreitung der guten Nachricht gewesen und er war eine zentrale Stimme in der Verkündigung, dass beide Juden und Nichtjuden als Gläubige eins in Christus sind. Das ist für mich eine von den besten, supersten Nachrichten, die wir je bekommen haben. Dass wir unterschiedliche Hintergründe haben können, aber in Christus eins. Das ist einfach fantastisch. Und was machen wir, damit die Einheit unter uns greifbar und nicht nur theoretisch bleibt? Das ist die interessante Frage. Für uns immer. Was bleibt theoretisch und was wird greifbar? Das geschah in der Erfahrung, die Paulus mit nicht-jüdischen Christen gemacht hat. Als sie über die Not der Judenchristen in Jerusalem erfuhren, sie wollten tatsächlich helfen. Sie wollten Solidarität zeigen. Ich habe heute Morgen, weil in nächste Woche werden wir beten für die verfolgten Christen. Und wenn man überlegt, was Menschen durchgehen, wir können oft nicht nur theoretisch darüber reden, wir müssen irgendwas machen. Nicht nur beten, das natürlich auch, aber man ist gezwungen, etwas zu zeigen, ganz konkret. Paulus berichtete den Gläubigen in Mazedonien, dass die Gläubigen in Korinth Geld zusammen gesammelt hatten. Und jetzt? Paulus wollte sicher sein, dass die Korinther ihren Opfergaben bereithielten. Er wollte sicher sein, dass dieses großzügige Geschenk endlich zusammengelegt wird. Ich habe in die letzte Zeit, wir haben das auch gehört, mit die ganze Klima zusammenkommen und wir reden über die Klimaverwandlung und Wandlung und unsere notwendige Bereitschaft, irgendwas zu tun. Die Frage ist oft, Länder versprechen, Geld zu geben. Und dann warten wir zu sehen, geben die das echt? Das war hier mit Paulus. Er hat von der Korinther gehört, die wollen geben, aber jetzt kontrolliert er ein bisschen. Haben die das wirklich zusammengelegt? Davon spricht unser Text. Und ein Begriff hier kommt mehrmals in Erscheinung. Habt ihr das gemerkt? Welches Wort in diesem Text kommt mehrmals zur Erscheinung? Großzügig. Großzügig. Mindestens viermal im Text. Ich nehme an, dass das entgegengesetzte Wort ist geizig. Dieses Wort werde ich nicht darüber sprechen, wie es hier ausgelegt ist in Schwabenland. Aber geizig ist ein Wort, das viele kennen, aber großzügig eher nicht. Und dann benutzt er den Kontext des Bauern, um seine Betonung zu setzen. Weil der Apostel beginnt mit einer klaren und einfachen Logik. Wenn ein Landwirt nicht viel pflanzt, wird er auch nicht viel ernten. Das ist ganz, ganz klar. Einige wenige Samen erzeugen eine kleine Ernte. Doch ist auch das umgekehrte Prinzip auch wahr. Ein Landwirt, der großzügig pflanzt, wird auch eine größere Ernte einbringen. Also ich kenne Bauern in Amerika und ich habe keine kennengelernt, die nur ein bisschen in die Erde werfen wollten. Die wollen große Ernte sehen und das heißt, die müssen erstmal großzügig pflanzen. Die müssen das machen zuerst. Paulus versichert uns, dass der Landwirt eine Entscheidung treffen muss, wie er sät und pflanzt. Die meisten Landwirte, die ich kenne, haben eine große Hoffnung auf eine große Ernte und die werden viel in die Erde sehen. Aber Paulus spricht schließlich nicht darüber, wie man eine gute Landwirt werden kann. Er versucht eigentlich die Korinther zu überreden, nachzudenken und großzügig zu praktizieren. Die Judenchristen in Jerusalem waren in Not und die Gemeinden außerhalb wurden aufgefordert zu helfen. Die neutestamentliche Gemeinde stand vor finanziellen Schwierigkeiten und wenn man denkt an verfolgte Christen, ist es immer so, dass sie dann finanziell leiden. Oft werden Berufe, Möglichkeiten weggenommen oder Häuser werden weggenommen oder die müssen untergrund gehen oder irgendwas passiert. Und die waren verfolgt in Jerusalem und die restlichen Kirchen und Gemeinden hatten die Gelegenheit, die zu helfen. Und die Frage ist für uns in dieser Geschichte, welche inneren Eigenschaften müssen wir besitzen, damit wir auch solche Nöte reagieren können? Welcher Lebensstil charakterisiert einen Christen, der nicht nur die Not wahrnimmt, sondern auch willig ist zu teilen? Das ist eine zentrale Botschaft heute Morgen. Und der Begriff, den Paulus hier gebraucht, ist dieser Begriff Freigiebigkeit oder eigentlich Großzügigkeit. Etwas fließt von mir zu anderen. Es ist ein Fluss. Ein Überfließen, könnte man sagen. ein freigebender Fluss. Paulus bezeichnet diese Situation als eine Herzenssache. Du musst selber entscheiden, was du tun willst. Ich finde das auch interessant. Niemand kann dir einen Tax, eine Steuer auflegen. Nicht wie die Solidaritätssteuer wird nicht gehen in die Gemeindearbeit, dass wir jeder eine Steuer gibt. Die Leute werden wegrennen. Es muss freiwillig sein. Das Geben kommt von Herzen. Paulus hatte Missionsdienste unter der nichtjüdischen Bevölkerung getan. Und er stand oft als eine Brücke zwischen die zwei Gruppen, Judenchristen und nichtjüdische Christen, Heidenchristen, biblisch gesehen. Gottes Gnade hatte diese vielen Menschen mit verschiedenen Hintergründen zusammengebracht, genau wie hier heute Morgen. In dieser aktuellen Situation, wo Judenchristen leiden und verarmt sind, ermutigt Paulus die jetzigen Heidenchristen, ihren materiellen Besitz mit ihren jüdischen Geschwistern zu teilen. Das ist immer eine interessante Frage. Wie viel und wie bereit bin ich, mit anderen Menschen zu teilen? Ich fand es eine herausfordernde Frage in unserer Zeit. Und die Korinther haben was versprochen und jetzt sagt Paulus, ich möchte, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit ausgezeichnet wird. Das hat er in Kapitel 8, Vers 7. Warum ist also Großzügigkeit so richtig für Christen? Warum ist das so? Paulus antwortet hier, wenn wir im rechten Geist geben, dann ist dies ein Segen für andere, für Gott und für uns selbst. Der Christ, der bereit ist zu geben, ist auch der, die einfach viel raussieht. Er hält nichts zurück oder nicht zu viel zurück. Großzügig bedeutet, ich teile gern aus. Habt ihr das erlebt, dass es schön ist zu geben? Habt ihr das erlebt? Jeder erhält dann seine entsprechende Ernte dabei. Jesus spricht in Lukas Evangelium, wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten, was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt in einem vollen, ja überreichlichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr auch zurückbekommen. Versteht ihr diesen Fluss? Es ist die Wirtschaft Gottes, konnte man fast sagen. Eine Ökonomie, die wir nicht in die jetzige Welt sehen. In Gottes Ökonomie ist der Segen gekoppelt mit an die Tatsache, wie wir säen bzw. geben. Und das Säen muss freiwillig geschehen. Freiwillig. Das Geben soll nicht zögerlich geschehen oder unter Zwang. Wörtlich nicht aus Kummer, Trauer oder Schmerz heraus. Also wenn ihr wirklich viel für sich selber in Not sind und ihr kommt kaum über die Runde, dann ist die Frage, ob ihr viel geben müsst. Das muss ihr freiwillig tun und nicht unter Zwang oder unter Druck von notwendigen Dingen genommen. Wenn wir bereuen, gegeben zu haben, ist dies nicht im Sinne Christi. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Jemand, der lacht, wenn er gibt und Freude daran hat. Einen Mensch, der nicht aus der Pflicht herausgibt, sondern aus freiem Willen. Der Gewinn des Gebens geht dem Geber verloren, der grollt und mürrt. Ah, ich muss was geben. Dann ist es, bringt nichts. Es bringt einem nichts in die Seele. Gottes Herz gibt uns Gnade freiwillig und er möchte eigentlich, dass wir auch in diesem Sinne nach seinem Herzen geben. Wir wollen ähnlich sein wie Gott selber, der freiwillig gibt. Er gibt uns Gnade freiwillig und er möchte, dass wir erleben, wie toll es ist, so zu geben, wie er gibt. Und wir können auch so geben, weil Gott uns die Ressourcen zum Geben gibt, von vornherein. Wenn wir Gottes Gnade erfahren, dann wird auch unsere innere Zufriedenheit gestärkt in dem, was wir haben. Wir bekommen eine neue Einstellung auf das Materielle. Das ist eine interessante Frage, wie tief die Gnade Jesus in uns hineingegangen hat, damit wir nicht die materiellen Sachen so festklammern. Ich habe viele Christen kennengelernt und die klammern ziemlich viel an ihre materiellen Sachen. Und die Frage ist hier eigentlich gestellt, habt ihr gelernt, was es bedeutet, das Herz Gottes zu teilen? Und bist du bereit, wirklich so weit zu kommen, dass du die materiellen Sachen weniger wertschätzen oder nicht so viel haben müssen? Das ist die interessante Frage. Wenn wir in unserem Leben mehr geistliche Augen haben, dann sind unsere Wünsche etwas reduziert. Habt ihr das erlebt? Interessante Frage. Werden wir unsere Wünsche etwas reduzieren, desto mehr wir in eine tiefe Beziehung mit Jesus leben? Das ist eine interessante Frage. Sind wir mehr zufrieden mit etwas weniger? Weil wenn das der Fall ist, dann haben wir mehr, andere Menschen zu geben. Ich denke, oft leben wir aus diesem Konzept, wenn ich was weggebe, habe ich nie genug für mich. Jesus will uns beibringen, dass wenn wir was weggeben, er hat dann die Möglichkeit, uns mehr zu geben zurück. Das habe ich eigentlich persönlich gelebt, erlebt und erfahren. Und Paulus sagt aus Psalm 112, die Person, die seine Gerechtigkeit zeigt in Handlungen und Geschenken der Freundlichkeit, wird niemals die Möglichkeit dazu fehlen. Er zitiert diesen Psalm in diesem Text. Gott gibt uns das, was wir brauchen. Und wenn wir geben, gibt er uns genügend und sogar mehr, damit wir wieder andere etwas abgeben können. Ich würde sagen, jetzt in die nächsten 2 Monate bevor Jahresende, habt ihr Zeit, das auszuprobieren. Mach eine Testphase, eine Probephase, wie das anfühlen könnte, dass wenn du Gott vertraust, was wegzugeben, was geschieht dann? Wie wird ihr die Sache zurückgeben? Interessante Frage. Paulus erklärt uns, das ist wie bei einem Landwirt damals, er streut großzügiges Samen heraus. Mit beiden Händen, du kannst mal fast sehen, wie er das macht damals. Und er tut es mit dem Konzept, was zurückwächst in die Ernte, wird ausreichend für nächstes Jahr. In unserer Welt haben wir weniger Sorgen gemacht über die Saatgut, weil irgendjemand, irgendeine Firma uns das verkauft. Leider ist es manchmal zu teuer und eine Monopolie und wir können eine interessante Diskussion haben über diese Themen. Aber damals war es eine Vertrauensprobe. Wie viel werfe ich in die Erde? Weil man wusste nicht, was ist die Ernte. Also man musste Gott Vertrauen nehmen, das wegwirft in die Hoffnung, dass es wächst, eine Ernte kommt, ich kann das ernten und ich werde nicht nur genug zu essen zu haben, sondern auch für nächstes Jahr. Der göttliche wirtschaftliche Zyklus sagt, alles, was wir haben, ist Gottes. Kommt von Gott. Wenn Menschen sagen, ich hab's gemacht, dann denke ich auch, wer hat dir die Fähigkeit gegeben? Du bist noch gesund, du könntest krank sein. Wer hat dir Gesundheit geschenkt? Also man könnte durch eine ganze Liste gehen. Alles, was wir haben, ist Gottes. Und wenn wir etwas abgeben, dann beginnen wir mit dem wirklich wirtschaftlichen Zyklus, der mehrere Dinge produziert. Es versorgt das Notwendige für Gottes Leute. Wenn du was teilst, damit jemand anders, besonders Christen in schwierigen Situationen besser leben können, du tust das, was Gott wirklich will. Gott wird gepriesen von diesen Leuten, die diese Gabe bekommen haben. Und die Dankgebete Gott gegenüber bringt alle zusammen. Und er schreibt es noch in Vers 13 bis 15. Nochmals, Gottes ökonomischer Zyklus beweist, dass wenn du großzügig bist, bist du in Einklang mit der guten Nachricht. Wir geben das weiter, was wir bekommen haben. Und diejenigen, die etwas bekommen haben, beten aus Liebe für diejenigen, die gegeben haben. Sie sind dankbar für die überfließende Gnade. Und der gesamte Zyklus bringt Gott Freude und Ehre. Ich finde das toll hier drin. Wenn wir so handeln, wie Gott will, hat er Freude dran. Er mag das, wenn wir so handeln. Habt ihr das je wirklich gedacht? Was bringt Gott Freude, wenn wir so arbeiten miteinander? Wenn wir so handeln miteinander? Großzügigkeit auf unserer Seite führt zu Dankbarkeit auf der Seite der anderen. Und dies bringt einen Zyklus der Liebe hervor und Fürsorge, der die Welt wissen lässt, was es bedeutet, Christ zu sein. Und der Herr liebt diese Einstellung. Es ist die Markenzeichen eines Christen. Segnung für andere mit dem, was Gott uns gesegnet hat, bringt dem Herrn Ehre und gibt unserem Leben ein Ausrufzeichen. Also wenn euer Leben etwas langweilig ist, wer ist gelangweilt? Tja, dann probiert es mal aus. Mach ein Buch mit dem Titel, was ich weggebe aus Liebe und Großzügigkeit. Und schreib in diesem Buch, was du weggegeben hast und was zurückfließt. Vielleicht für Weihnachten ist das ein gutes Geschenk, jemand eine leere Heft zu geben und sagen, hier ist euer Heft für 2022. Hineinzuschreiben, die Großzügigkeit, die Gott uns gegeben hat und wie wir das weitergegeben haben und was wir zurückbekommen haben. Und was interessant ist, und das führt auch zu unserer Abendmahl heute Morgen, was Paulus abschließend sagt, wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Also dieses Geschenk von Jesus ist so was von groß und großzügig, mit viel Freude von Gottes Seite und eine überfließende Gnade, die auf uns überschwappt, dass wir können nur danken. Und danken ist nicht nur leere Worte. Es zeigt, was wir wirklich sind, in wie wir mit anderen Dingen handeln. Möge Gott uns helfen, diesen Spaß eigentlich an Freude, an Großzügigkeit zu haben. Und alles sagen zusammen, Amen.